NDR Info. Echo des Tages.
Die Bahn fährt wieder. Ab morgen und wahrscheinlich 7 Tage lang. Die Bundesregierung lässt ein Flugzeug für Ebola-Kranke umbauen und die Bischöfe loben ihre Dialogbereitschaft im Vatikan. Dazu auch unser Kommentar. Dies und mehr sind unsere Themen im Echo des Tages an diesem Sonntagabend. Herzlich willkommen. Mein Name ist Imke Markgraf.
Ich war gerade hier und habe in der App gelesen heute, dass die Bahn fährt. Und dann war ich hier pünktlich, dann wurde es jetzt gesagt, dass sie 10 Minuten Verspätung hat, dann 20 und jetzt ist sie dann doch ausgefallen.
Uns wurde angesagt, dass die Bahn fahren würde, aber die ist trotzdem ausgefallen.
Tja, jetzt haben wir gedacht, die Bahn fährt. Wir hatten schon vorher eine Bahn eingeplant, die wurde aber ausgefallen angesagt. Und dann dachten wir jetzt, die Bahn fährt. Und dann war wieder ja, dass sie ausfällt.
Lass sie doch einfach streiken. Die haben auch das Recht dazu, wenn die zu wenig verdienen.
Ich will nach München, aber mir wurde oft bei der Auskunft gesagt, dass das alles klappt.
Tja, ein bisschen Gelassenheit und Humor brauchte man schon für die Reise mit dem Zug an diesem Wochenende. Denn von einer Bahnfahrt war an diesen 2 Tagen dringend abzuraten, eigentlich wieder einmal. Weil die Lokführer streikten, bewegte sich auf der Schiene kaum etwas. Stattdessen waren Fernbusse und auch Mitfahrgelegenheiten sehr gefragt. Immerhin soll es jetzt aber erstmal eine Streikpause geben. Andreas Braun fasst die Lage zusammen.
Über 60 Stunden Streik insgesamt, satte 50 Stunden im Personenverkehr. Und das an einem Wochenende, an dem viele Deutsche aus dem Urlaub wieder nach Hause kommen oder in die Ferien aufbrechen. Die Lokführer machen unzweifelhaft ernst im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn. Gerade mal ein Drittel der geplanten Züge im Fernverkehr fahren tatsächlich. Im Regional- und Nahverkehr ist die Quote nach Bahnangaben etwas höher.
Damit hat der GDL-Vorsitzende Klaus Wieselski jedes Maß verloren. Die GDL läuft amok. Schließlich beginnen oder enden am Wochenende in rund der Hälfte der Bundesländer die Herbstferien. Damit werden ohne Not Millionen von Menschen die Ferien verdorben und das alles nur wegen Machtgelüsten. Es wird immer deutlicher, dass es hier nicht um die Interessen der Lokomotivführer geht, sondern um die Allmachtsfantasien eines Funktionärs.
Kommentierte Bahnsprecher Achim Staus die Streikpläne. Nicht gleich die Allmacht, aber mehr Macht ist ohne Zweifel das Ziel von Klaus Wieselski, dem Vorsitzenden der Gewerkschaft der Lokführer. Denn hat die GDL in der Vergangenheit eben nur für die Lokführer mit der Bahn über Tarife verhandelt, will Wieselski jetzt mehr. Seine Gewerkschaft soll alle Berufsgruppen vertreten, die im Zug arbeiten, also auch Zugbegleiter, Servicepersonal und Rangierführer. Damit würde die GDL ihren Einfluss bei Mitarbeitern und gegenüber dem Konzern deutlich ausbauen. Das Problem? Auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG möchte wie bisher für diese Berufsgruppen verhandeln. Und das könnte dazu führen, dass konkurrierende Tarifverträge innerhalb einer Berufsgruppe entstehen. Das möchte die Bahn unter allen Umständen verhindern.
Sie lehnt es ab, sie will Tarifeinheit und wir sagen, es herrscht Tarifpluralität und deswegen hat er mit uns zu verhandeln und Tarifverträge abzuschließen. Dann findet sich auch ein Kompromiss.
Erklärt GDL-Chef Klaus Wieselski. Eine Lösung für den Konflikt ist nicht in Sicht, denn auch das letzte Angebot der Bahn vom Freitag ging in diesem Punkt nicht auf die Forderung der GDL ein. Zwar bot der Konzern eine 3-stufige Lohnerhöhung um insgesamt 5% an, außerdem sollten 200 zusätzliche Lokführer eingestellt werden, damit der Stellenplan entzerrt wird und die Lokführer weniger Überstunden machen müssen. Die Gewerkschaft lehnte das Angebot trotzdem ab, da die Bahn nach wie vor nicht mit ihr über andere Berufsgruppen als Lokführer verhandeln möchte. Eine gute Nachricht gibt es trotzdem für Bahnkunden. Die GDL hat eine Streikpause angekündigt.
Ich denke, dass wir über die nächste Woche reden und dass wir dort eine Pause einlegen von mindestens 7 Tagen, sodass wir auch der Bahn Gelegenheit geben, entsprechende Vorbereitungen zu treffen,
sagte Klaus Wieselski im ZDF-Heute-Journal. Vorbereiten soll die Bahn Hintergrundgespräche mit der Gewerkschaft, denn Wieselski sieht den Bahnvorstand nach wie vor in Zugzwang. Falls der Konzern es nach Ablauf der Frist immer noch ablehnt, mit der GDL über das gesamte Zugpersonal zu verhandeln, drohen weitere Streiks.
Und wenn dann morgen bei der Bahn erstmal wieder alles rollt, dann bleiben die Flugzeuge wieder am Boden. Die Pilotenvereinigung Cockpit hat zum Streik aufgerufen. Betroffen sind diesmal Flüge der Lufthansa. Andreas Kronhardt.
35 Stunden soll der Streik dauern. Nahezu alle Kurz- und Mittelstreckenflüge sollen betroffen sein. Wenn der Plan der Pilotengewerkschaft Cockpit aufgeht, werden von morgen 13 Uhr bis Dienstag auf Mittwochnacht wohl viele Lufthansa-Passagiere am Boden bleiben, egal ob Urlauber oder Geschäftsreisende. Es soll der 8. Streik werden während dieses Tarifkonflikts. Einen konkreten Plan, wie genau auf diese neue Ankündigung der Gewerkschaft reagiert werden soll, scheint es bei der Airline momentan noch nicht zu geben. Auf der Website von Lufthansa heißt es, dass gerade geprüft wird, welche Kurz- und Mittelstreckenflüge trotz des Streiks starten können. Sobald das klar ist, soll es eben auf der Website weitere Informationen geben, möglicherweise wieder in Form eines Sonderflugplans. Langstreckenflüge der Lufthansa und die der Tochtergesellschaften wie Germanwings, so ist dort zu lesen, werden alle wie geplant stattfinden. Die Airline bittet alle potenziell betroffenen Fluggäste, sich vor Reiseantritt im Internet oder telefonisch konkret für den eigenen Flug zu informieren. In dem seit längerer Zeit schwelenden Tarifkonflikt zwischen Cockpit und der Lufthansa geht es um die Übergangsversorgung für Piloten im Vorruhestand. Insgesamt sind seit April dieses Jahres mehr als 500.000 Passagiere von den Pilotenstreiks betroffen. Mehr als 4.000 Flüge sind bisher gestrichen worden.
Fast 2 Wochen lang haben sie getagt, die 183 katholischen Bischöfe bei ihrer Sondersynode im Vatikan. Um Ehe und Familie sollte es gehen, das heißt um so strittige Fragen wie die Wiederzulassung Geschiedener zur Kommunion, aber auch um einen neuen Umgang mit ledigen Müttern oder Homosexuellen. Außenstehende und auch viele Gläubige an der Basis können sich über solche Themen eigentlich nur wundern. Das Leben im 21. Jahrhundert sieht schließlich so ganz anders aus, als es die kirchliche Lehre beschreibt. Und auch im Gottesdienst findet vielerorts schon vieles statt, was eigentlich gar nicht sein dürfte. Für hochrangige Kirchenvertreter aber ist allein der Gedanke, dass der Leib Christi in der Messe auch Menschen in zweiter Ehe zusteht, revolutionär. Tillmann Kleinjung kommentiert.
Was in Paragraph 55 steht, ist keine Revolution, keine Reform, nicht einmal eine Neuigkeit. Homosexuelle dürfen nicht diskriminiert werden. Man soll ihnen mit Respekt und Takt begegnen, heißt es im Abschlussdokument dieser Synode. Das würde vermutlich sogar Wladimir Putin unterschreiben. Und dennoch gab es 64 Bischöfe, die diese Binsenweisheit nicht im Text haben wollten. 2/3 Mehrheit verfehlt, also abgelehnt. Man fragt sich, was wäre passiert, wenn die Synodalen über das Vaterunser hätten abstimmen dürfen? Dieses irrationale Abstimmungsverhalten erklärt sich aus der Dynamik dieser Synode. Kardinäle, Bischöfe und Experten aus aller Welt bekamen es auf einmal mit der Angst zu tun. Am vergangenen Montag konnten sie in einem Zwischenbericht lesen, auch homosexuelle Christen hätten Gaben und Qualitäten in die Kirche einzubringen. Selbst dieses bisschen Wertschätzung gegenüber gleichgeschlechtlichen Beziehungen ging vielen zu weit. Der Widerspruch war heftig, teilweise gehässig, ja sogar intrigant. Die Kirche hat das Streiten verlernt. In den letzten Jahrzehnten hat Rom einen Theologen, einen Bischof, der sich zu weit vorgewagt hatte, in die Moderne, in die Welt gemaßregelt, auch wenn die Mehrheit der Katholiken die Gebote der Kirche nicht mehr befolgte. Empfängnisverhütung, Zusammenleben ohne Trauschein, eine zweite Ehe nach einer Scheidung. Nach der Auffassung der allermeisten Katholiken sind das keine Sünden. Doch Rom wahrte den heiligen Schein, sprach von irregulären Beziehungen. Der große Erfolg dieser Synode, der Heiligenschein ist weg. Das ist Papst Franziskus zu verdanken, der schon in seinem ersten Lehrschreiben festgehalten hatte, die Wirklichkeit ist wichtiger als das Ideal. Vor dieser Bischofsversammlung hatte er eine Umfrage im Kirchenvolk gestartet. Was denkt ihr über die Lehre der Kirche zur Familie? Dieser Papst holt die Realität zurück in die Kirche, nachdem noch unter Benedikt dem 16. jede Wahrnehmung des Zeitgeistes als Relativismus gegeißelt wurde. Die neue Wirklichkeit zeigt sich auch im Abschlussdokument. Auch die von der Synode abgelehnten Paragraphen werden aufgenommen. Mit Angabe der Mehrheitsverhältnisse. Nun kann man nachlesen, dass sich nicht nur ein paar europäische und amerikanische Bischöfe eine Öffnung der Kirche gegenüber geschiedenen Katholiken wünschen. Wenn auch nicht die erforderlichen 2/3, so will doch immerhin die Mehrheit der Synodenteilnehmer den Vorschlag des deutschen Kardinals Walter Kasper prüfen. Der hatte angeregt, auch Katholiken, die zum zweiten Mal heiraten, nach einer Zeit der Buße wieder zur Kommunion zuzulassen. Zum Abschluss der Beratungen hat Papst Franziskus zu den kontroversen Diskussionen in der Synode gesagt: Ich persönlich wäre sehr besorgt und betrübt, hätte es diese emotionalen Diskussionen nicht gegeben. Tatsächlich scheint es ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen, aufgeschlossene und konservative Bischöfe, afrikanische und europäische Kardinäle auf einen Text festlegen zu wollen. Zu unterschiedlich sind die theologischen Traditionen, zu unterschiedlich ist der gesellschaftliche Kontext. Bei der Synode im kommenden Jahr nimmt die katholische Kirche dennoch einen neuen Anlauf.
Tillmann Kleinjung kommentierte die Bischofssynode in Rom im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und noch ein Gipfeltreffen. In Berlin findet seit heute Nachmittag der World Health Summit statt. Hauptthema dieses Gesundheitsgipfels ist der Kampf gegen die Ebola-Epidemie. 1200 Fachleute aus aller Welt sind in der Hauptstadt zusammengekommen. Eröffnet wurde der Gipfel unter anderem von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier. Dabei kam auch die Rolle der EU in der Ebola-Bekämpfung zur Sprache. Thorsten Huhn berichtet.
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier, SPD, hat die Entsendung einer zivilen EU-Mission zur Bekämpfung der Ebola-Epidemie in Westafrika vorgeschlagen. Das würde auch EU-Staaten ohne eigene Strukturen in den betroffenen Ländern die Möglichkeit bieten, medizinisches Personal zu schicken, sagte Steinmeier bei der Eröffnung des World Health Summit in Berlin. Auf dieser Konferenz beraten Experten aus rund 90 Ländern bis Mittwoch über Ebola und andere Themen. Der Außenminister mahnte in Berlin, die EU müsse ihre Kapazitäten besser bündeln. Deutschland etwa bildet derzeit Freiwillige für den Einsatz in der Krisenregion aus. An diesen Ausbildungskapazitäten könnten auch Freiwillige aus anderen EU-Staaten teilhaben. Steinmeier räumte ein, dass man Ebola unterschätzt habe. Die internationale Gemeinschaft sei auf Ausmaß und Dynamik der Epidemie nicht ausreichend vorbereitet gewesen. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, CDU, teilte auf der Konferenz in Berlin mit, dass die Bundesregierung ein Spezialflugzeug entwickeln lässt, mit dem im Notfall Helfer ausgeflogen werden können, die sich in den Ebola-Gebieten infizieren. Bis Mitte November soll dieses Flugzeug zur Verfügung stehen. Nach Angaben Gröhes verfügen bisher nur die USA über ein solches Flugzeug, in dem hochgradig ansteckende Patienten transportiert werden können. Der Ebola-Beauftragte der Bundesregierung, Walter Lindner, sprach nach einem Besuch in Westafrika von einer menschlichen Tragödie. Er warnte vor einem Zerfall der von Ebola betroffenen Staaten Guinea, Sierra Leone und Liberia. Die Menschen trauten sich zur Behandlung anderer Krankheiten nicht mehr in Krankenhäuser, aus Angst, mit dem gefährlichen Virus angesteckt zu werden, berichtete Lindner. Morgen kommen die EU-Außenminister in Luxemburg zusammen, um über das weitere Vorgehen gegen die Ausbreitung der Epidemie zu beraten. Kurz vor dem Treffen forderte der britische Premierminister Cameron die EU auf, die Finanzmittel im Kampf gegen Ebola auf 1 Milliarde Euro zu erhöhen. Die Niederlande schlossen sich dem an. Bisher haben die EU und ihre Mitgliedstaaten 450 Millionen Euro für den Kampf gegen Ebola in Westafrika zugesagt.
Aus Nigeria gibt es heute widersprüchliche Meldungen. Ob nämlich die von der Terrorgruppe Boko Haram entführten Mädchen wirklich freikommen, bleibt ungewiss. Denn im Norden des Landes kam es zu Kämpfen, trotz einer vereinbarten Waffenruhe zwischen Regierung und Miliz. Boko Haram hat Nigeria demnach weiterhin im Griff. Doch es gibt auch gute Nachrichten, in Sachen Ebola nämlich. Hier meldet Nigeria als erstes der betroffenen Länder in Westafrika, die Seuche besiegt zu haben. Einstweilen Jens Borchers.
Nigeria hatte wohl vor allem einen Vorteil. Das Land war gewarnt. In Guinea, Liberia und in Sierra Leone tobte Ebola bereits seit Monaten. 400 Menschen waren schon gestorben. Als der Liberianer Patrick Sawyer dann in der Ankunftshalle des Flughafens von Lagos zusammenbrach, da ahnten die Ärzte, was das sein kann. Sani Gwaso ist der Mann, der in Nigeria den Kampf gegen Ebola koordiniert.
Die Ärzte rechneten damit. Sie haben Patrick Sawyer gefragt, ob er in Liberia Kontakt zu Ebola-Infizierten gehabt hatte. Obwohl seine Antworten konfus waren, obwohl er es nicht wahrhaben wollte, die Ärzte haben letztlich auf eine Ebola-Infektion geschlossen.
Das war vielleicht entscheidend, dass das Virus sofort erkannt wurde. Anders als in den USA später, wo der erste Ebola-Patient in Texas zunächst im Krankenhaus abgewiesen und wieder nach Hause geschickt wurde. Nigeria war vorbereitet und eine Maschinerie lief an. 3 Wochen nach Patrick Sawyers Landung in Lagos gab Gesundheitsminister Chukwu den Medien eine Zwischenbilanz. Da war Patrick Sawyer, Nigerias Patient Null, bereits verstorben. Aber sein Fall hatte Folgen. 177 direkte und indirekte Kontaktpersonen sind isoliert worden und werden beobachtet. 9 von ihnen wurden auf Ebola diagnostiziert. Damit steigt die Gesamtzahl der Ebola-Fälle in Nigeria auf 10. Und 2 davon sind gestorben.
Of these 10, 2 have died.
Trotz dieser Toten, Nigerias zweiter Schritt im Kampf gegen das Virus war ebenfalls entscheidend. Konsequent spürten die Gesundheitsbehörden die Menschen auf, die zu Patrick Sawyer Kontakt gehabt hatten. Dann diejenigen, die wiederum zu diesen Menschen Kontakt gehabt hatten. So gelang es den Behörden, den Weg des Virus zu verfolgen und es einzudämmen.
All contacts were cataloged
Alle Kontakte wurden katalogisiert, nach Risikostufen bewertet und nach einem festgelegten Protokoll überprüft.
Am Ende waren es fast 900 Menschen, die in Nigeria isoliert oder überwacht wurden. Solange bis klar war, ob sie innerhalb der Inkubationszeit von 3 Wochen Symptome der Krankheit zeigten oder nicht. Genau das ist im Anfangsstadium der Ebola-Epidemie in Guinea beispielsweise nicht passiert. Das Gesundheitssystem dort war nicht vorbereitet. Anders in Nigeria. Der Gesundheitsminister, so schildert es Sani Gwaso, der Koordinator der Ebola-Bekämpfung, der habe ihn und seine Leute eng, sehr eng geführt.
Wir mussten ihm praktisch jeden Moment Berichte und Daten liefern können. Er hat regelmäßig die Medien informiert. Das führte dazu, dass das Land informiert war über das, was geschah.
Das bestätigen auch solchen Experten von außen. Nigeria, so sagen sie anerkennend, hat schnell, gut vorbereitet und konsequent auf den ersten Ebola-Fall reagiert. Die Regierung habe die Bevölkerung regelmäßig informiert und damit auch vermieden, dass allzu viele Gerüchte in Umlauf kamen. Insgesamt gab es in Nigeria 20 Infektionsfälle. 8 Menschen starben. Dann war die Gefahr erst mal vorbei. Seit 42 Tagen gibt es in Nigeria keinen neuen Ebola-Fall. Und man hofft darauf, dass das so bleibt.
In Amerika ist es der Indian Summer, bei uns der Golden Oktober. Das Herbstwetter ließ an diesem Wochenende wirklich kaum was zu wünschen übrig. Bei uns. In der Ukraine aber bewegten sich die Temperaturen heute zwischen 4 und 7 Grad. Der Winter steht also dort deutlich spürbar vor der Tür. Die Ukraine aber ist abhängig von Gaslieferungen aus Russland. Ob das Land weiter Erdgas von dort bekommt und falls ja, zu welchem Preis, das war noch bis gestern keineswegs klar. Jetzt aber scheinen beide Länder sich geeinigt zu haben. Markus Sambale mit Einzelheiten.
Präsident Poroschenko macht den Ukrainern ein Versprechen, auf das viele gewartet haben. Im anstehenden Winter werde wieder Gas aus Russland in die Ukraine strömen, die Heizungen würden funktionieren und es werde warmes Wasser geben. Der Präsident sagte im ukrainischen Fernsehen, die Ukraine und Russland hätten sich vorläufig geeinigt auf einen Gaspreis für diesen Winter, $385 pro 1000 Kubikmeter. Diesen Betrag hatte auch der russische Energieminister nach den Krisengesprächen vorgestern in Mailand genannt. Unter Vermittlung der EU solle die Einigung zum Gaspreis bei einem Treffen am Dienstag in Brüssel festgezurrt werden, sagte Poroschenko. In der Europäischen Union dürfte mancher aufatmen, dass eine Lösung im Gasstreit möglich scheint. Schließlich bezieht die EU 1/3 ihres Gases aus Russland. Doch für Erleichterung ist es noch zu früh. Die Verständigung auf einen Gaspreis für diesen Winter bedeutet noch keine langfristige Einigung. Und Russland wird das Gas nur gegen Vorkasse liefern. Und auch nur, wenn die Ukraine ihre alten, noch offenen Gasrechnungen bezahlt. Die reichen bis ins vergangene Jahr zurück. Russlands Präsident Putin sprach zuletzt von 4,5 Milliarden Dollar, die die Ukraine Russland schulde. Dazu kämen Kreditforderungen in Höhe von weiteren Milliarden. Ob die Ukraine diese Beträge schnell überweist, ist offen. Das Land steht am Rande der Pleite. Die Ukraine braucht nach Angaben von Außenminister Klimkin deutlich mehr Finanzhilfe als die $30 Milliarden, die der Westen bislang versprochen hat. Der russische Präsident Putin hatte die Europäische Union aufgefordert, der Ukraine zu helfen. Russland habe durch die Gaslieferungen, die bislang nicht bezahlt worden seien, schon große Risiken auf sich genommen. Jetzt seien die Europäer dran, sagte Putin.
In Deutschland ist die Bundesanwaltschaft am Wochenende gegen mutmaßliche Unterstützer der Dschihadistengruppe Islamischer Staat vorgegangen. 4 Verdächtige wurden dabei festgenommen. In den Vereinigten Staaten macht sich die Regierung unterdessen Gedanken, mit welchen Mitteln der Einsatz von Bodentruppen im Irak vermieden werden kann. Schließlich möchte man den amerikanischen Wahlberechtigten gegenüber nicht wortbrüchig werden. Wieder Marines in den Irak zu schicken, dürfte daheim gar nicht gut ankommen. Ganz gelegen kommt da eine Idee, irakische Großfamilien im Kampf gegen den IS einzusetzen. Björn Blaschke hat sich das einmal erklären lassen.
Im Irak wird seit einigen Wochen diskutiert, wie die sunnitisch-arabischen Großfamilien, die Stämme, in den Kampf gegen IS eingebunden werden können. Ihre Stärkung hat John Allen gefordert, US-Präsident Barack Obamas Sonderbotschafter für die Koordination innerhalb der Anti-IS-Koalition. Während die internationale Allianz IS-Ziele aus der Luft angreift, so Allen, sollen neben den Kurden und der irakischen Armee die Stämme Amerikas Boots on the Ground sein, also der Ersatz für US-Bodentruppen. Allen gehört zu denen, die die Unterstützung der sunnitischen Stämme im Irak schon einmal gefördert haben, als Allen im seinerzeit von den USA besetzten Irak aktiver General war. Recht schnell nach dem Sturz von Diktator Saddam Hussein 2003 wurde Al-Qaida im Irak gegründet. Aktiv wurden die Islamisten vor allem in den sunnitischen Stammesgebieten. Zum einen, weil Al-Qaida selbst sunnitisch ist, zum anderen, weil die irakischen Sunniten sich im Widerstand gegen die amerikanischen Besatzer sahen. Denn unter anderem bevorzugte die Regierung in Washington die Schiiten als stärkste Bevölkerungsgruppe, womit die Sunniten, die unter ihrem Glaubensbruder Saddam Hussein Privilegien genossen hatten, ins Hintertreffen gerieten. Arbeitslosigkeit unter den Sunniten war eine Folge. Das gemeinsame Ziel, die Amerikaner als Feinde zu bekämpfen, brachte manchen Stamm mit Al-Qaida zusammen. Andere Großfamilien wurden von den Islamisten schlichtweg gekauft. Ab Anfang 2005 wollten einige Stammesfürsten die Umtriebe von Al-Qaida jedoch nicht länger hinnehmen. Sie sahen in Al-Qaida Konkurrenten bei Schmuggel und anderen illegalen Geschäften oder fürchteten, der Militanz der Islamisten zum Opfer zu fallen, wollten die Islamisten doch schon damals im Irak ein Kalifat errichten. Die Kämpfer dieser Anti-Al-Qaida-Clans schlossen sich jedenfalls gegen die Islamisten zusammen. Die sogenannte Sahwa, zu Deutsch Erweckung, war geboren. Ein Erfolgsmodell, wie die USA erkannten. Ab September 2006 akzeptierten sie die Bürgerwehr und begannen, die Stammesfürsten samt deren Kämpfern, die zuvor von Al-Qaida gekauft worden waren, buchstäblich zurückzukaufen. Ein millionenschweres Programm. Seinerzeit erklärte Abu Saif, ein Sahwa-Führer, der südlich von Kirkuk mehrere tausend Mann befehligte: Es ist in dreifacher Hinsicht ein Erfolg. Erstens gehen wir gegen die Arbeitslosigkeit an, zweitens bekämpfen wir die Terroristen und drittens unterstützen wir die regulären Sicherheitskräfte. Und das alles hat zu einer Stabilisierung der Region geführt. Bald schon hatten die sunnitischen Stämme Al-Qaida im Irak zurückgedrängt. Die US-Regierung wollte die Sahwa-Milizen sogar in die deren irakischen Sicherheitskräfte einbinden. Schließlich hatten die US-Streitkräfte beschlossen, sich bis Ende 2011 aus dem Irak zurückzuziehen. Doch der damalige Regierungschef Nouri al-Maliki ließ das Programm auslaufen, wollte eine militärische Dominanz seiner Schiiten. Eine Folge war, dass sich manche der sunnitischen Stämme wieder Al-Qaida im Irak zuwandten und deren Nachfolgeorganisation Islamischer Staat. Bleibt die Frage, ob das Konzept einer wiederbelebten Sahwa gegen IS realisierbar ist, ob sich die sunnitischen Stämme noch einmal werden kaufen lassen. In manchen Regionen des Irak könnte das gelingen. Möglicherweise ist es ganz simpel eine Frage des Preises.
Björn Blaschke aus dem Irak. Links leben, das ist das Ideal der Jusos, der Jugendorganisation der SPD. Was genau darunter zu verstehen ist, das suchten die Delegierten auf ihrem Kongress in Erfurt zu klären. Und auch die Frage, welche Bündnisse die Mutterpartei eingehen soll, damit auf Landesebene der Wind demnächst von links weht. Michael Hesse aus Erfurt.
3 Tage intensive Diskussionen, das geht auch an der Juso-Bundesvorsitzenden Johanna Ueckermann nicht spurlos vorüber. Etwas erschöpft tritt sie am Ende des Linkskongresses in Erfurt vor das Mikrofon.
Dass ich etwas müde aussehe, das liegt mit Sicherheit daran, dass die Debatten, die hier geführt werden, tatsächlich sehr spannend, sehr interessant sind und auch einfach ja, einem viel abverlangen.
So haben die rund 400 Jusos beispielsweise über ein mögliches rot-rot-grünes Bündnis in Thüringen diskutiert. Aus ihrer Sicht kann nur so eine linkere, bessere Politik für die Menschen gemacht werden. Aber auch auf Bundesebene kann sich die Bundesvorsitzende Johanna Ueckermann solch ein rot-rot-grünes Bündnis durchaus vorstellen.
Ich glaube, dass man das nicht von heute auf morgen entscheiden kann, aber ich glaube, dass man viel über Gemeinsamkeiten reden muss, vor allem um auch die Schnittmengen, die durchaus da sind, auch im Bund deutlich zu machen. Und ich glaube, dass eben insbesondere im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, aber auch der Sozialpolitik Politik da große Überschneidungen zwischen SPD, den Linken und auch den Grünen irgendwie vorhanden sind.
Ganz zum Schluss des dreitägigen Kongresses haben die Jusos auch über die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik diskutiert. Eingeladen haben sie dazu den sozialdemokratischen Parteivize Ralf Stegner. Für ihn steht fest, Deutschland dürfe man heute nicht nur auf seine militärische Rolle konzentrieren.
Ich habe den Eindruck, dass wir mit einer Militarisierung der Politik zu tun haben. Bin ziemlich sicher, dass die Bevölkerung in Deutschland das sehr kritisch sieht. Insofern sollte die Rolle Deutschlands die sein, beizutragen, dass es Entspannung gibt, dass Konfliktvermeidung stattfindet.
Mit Blick auf die Krise in der Ukraine rief Stegner alle Parteien zu einem friedlichen Dialog auf.
Wir brauchen Russland auch als Partner. Und unabhängig davon, dass man nun nicht russischer Propaganda unterliegen muss und die Annexion der Krim völkerrechtswidrig war, glaube ich, gibt es keine andere Lösung für den Ukraine-Konflikt als einen friedlichen. Und deswegen würde ich mich immer gegen eine Militarisierung wenden. Und gerade die Verteidigungsministerin Frau von der Leyen, finde ich, die von militärischen Tabubrüchen gesprochen hat, ist auf einem völlig falschen Kurs. Und die Sozialdemokratie muss deutlich machen, wir sind gegen eine Militarisierung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik.
Einen militärischen Einsatz Deutschlands sieht SPD-Parteivize Ralf Stegner nur durch ein Mandat der Vereinten Nationen gerechtfertigt. Aber das dürfe nur die letzte aller Optionen sein.
Wir kommen zum Sport im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Bei mir im Studio ist Nicole Seifert aus der Sportredaktion. In der ersten Fußball-Bundesliga stehen sich zum Abschluss des 8. Spieltages gerade Paderborn und Frankfurt gegenüber. Wie steht's denn da?
Ja, Mitte der zweiten Hälfte, da steht es zwischen Paderborn und Eintracht Frankfurt 1:1. Meier schoss für Frankfurt in der 57. Minute das 1:0. Der Ausgleich fiel in der 66. Minute durch Duksch für Paderborn, also 1:1. Zuvor trennten sich Hamburg und Hoffenheim unentschieden 1:1. Der HSV klettert damit erstmal auf den Relegationsplatz 16. Also ein Ergebnis, mit dem Hamburgs Luis Holtby gut leben kann.
Ja, es war ein sehr intensives Spiel. Offener Schlagaustausch auf beiden Seiten. Es gab Chancen auf beiden Seiten. Von daher muss man schon sagen, dass es der ein oder andere Art gerecht ist. Es ist okay und jetzt müssen wir darauf aufbauen.
Hoffenheim teilt sich mit dem Unentschieden beim HSV punktgleich mit Mainz Platz 3. Beide haben jeweils 14 Punkte und die gleiche Tordifferenz. Im Topspiel der ersten Fußball-Bundesliga feierte Schalkes neuer Trainer Roberto Di Matteo gestern Abend ein erfolgreiches Debüt. Schalke gewann gegen Hertha BSC Berlin mit 2:0. Allerdings gab es Ausschreitungen nach dem Spiel, dabei wurden 12 Polizisten verletzt. Ludger Fortmann berichtet.
Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski verurteilte die Ausschreitungen nach dem Spiel zwischen Schalke und Hertha BSC. Für ihn ist die brutale Gewalt gegen Polizisten, die Bürger und friedliche Fußballfans schützen sollen, nicht hinnehmbar. Baranowski forderte den unbedingten Willen von allen Beteiligten, gegen die Straftäter vorzugehen. Augenzeugen der Massenschlägerei schilderten, dass zunächst Gelsenkirchener Gewalttäter die Beamten mit Flaschen und anderen Gegenständen beworfen hätten. Als die Hertha-Fans dann mit Bussen zum Sonderzug gebracht wurden, sei es auch unter den Gruppen zu Schlägereien gekommen.
In der zweiten Fußball-Bundesliga unterlag 1860 München bei Schlusslicht Erzgebirge Aue mit 1:4 und rutschte auf einen Abstiegsplatz ab. Karlsruhe und Ahlen trennten sich torlos 0:0 und Ingolstadt gewann in Frankfurt mit 1:0. Ingolstadt führt die Tabelle an mit 22 Punkten, gefolgt von Kaiserslautern und Heidenheim. Fortuna Düsseldorf ist momentan Vierter mit 16 Punkten, kann morgen aber mit einem Sieg gegen St. Pauli zu Hause auf Platz 2 klettern. In der dritten Liga hat Bielefeld den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Bielefeld verlor in Münster mit 1:3. Bielefeld ist jetzt Vierter mit 24 Punkten. Münster ist Achter mit ebenfalls 24 Punkten. Wiesbaden führt die Tabelle weiter an mit 26 Punkten. Audi-Pilot Mathis Ekström hat das Abschlussrennen im deutschen Tourenwagen-Masters gewonnen. Audi sicherte sich damit die DTM-Markenmeisterschaft. Vor dem Start hatte BMW mit 21 Punkten noch in Führung gelegen. Den Fahrertitel hatte sich Marco Wittmann bereits zuvor vorzeitig gesichert. Und die Handballer der SG Flensburg-Handewitt halten den Anschluss an die Spitzengruppe der Bundesliga. Flensburg gewann gegen den Bergischen HC mit 40:27. Mit dem höchsten Saisonsieg verbesserte sich Flensburg damit auf den 4. Tabellenplatz.
Ganz herzlichen Dank, Nicole Seifert. Soweit das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen Sonntagabend wünscht Ihnen Imke Markgraf.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.